Ja, ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen, respektive ich möchte mich bedanken, dass ich da sein darf. Heute Morgen bei euch, das ist für mich immer ein Vorrecht und eine Ehre, wenn ich ein Wort Gottes predigen darf. Und auch an einem neuen Ort. Und es hat mich sehr gefreut, dass ich in dem Sinne die Möglichkeit bekommen habe. Und möchte mich bei euch bedanken, auch für das Vertrauen, das ihr mir im Vorhinein zuschiesset. Ich bin zuversichtlich, dass ihr nicht werdet enttäuscht sein. Ich habe auch die Hoffnung in mir. Ja, wie der Matthias schon kurz gesprochen hat, ich bin aus dem Zürcher Oberland. Ich wohne mit meiner Familie in Wetzikon. Wir gehen auch dort in die FEG. Und ich habe auch da und dort schon dürfen auch Predigtdienst machen. Sowohl in FEGs da, aber auch im Ausland. Ich habe mit meiner Frau zusammen ein Theologiestudium in Budapest gemacht. Meine Frau kommt aus Ungarn. Und die Akademie, die gehört an einer Gemeinde, an einer grossen Gemeinde, Freikirche. In Ungarn ist es ein bisschen anders als in der Schweiz. Die hat dort einen Kirchenstatus. Aber es ist eine Freikirche. Aber sie wird vom Staat als ein Kirche anerkannt. Und wir haben dort die Theologische Akademie absolviert, den Master in Theologie gemacht, ist dann eben auch dort dann staatlich anerkannt. Und so habe ich dann auch dort schon da und dort Gelegenheiten gehabt, zu meinen Tochtergemeinden von dieser Glaubensgemeinde, nennt sich die, in Budapest dürfen zu predigen. Und so mache ich das sozusagen in meiner Freizeit, weil ich bin in der Wirtschaft 100%. Ich arbeite bei der Swiss Life Versicherung in Zürich, in der Informationssicherheit und mache das wirklich nebenbei. Auch das Studium habe ich gemacht aus Liebe zum Wort Gottes, weil ich mich möchte festigen, noch mehr verankern und in dem Sinne das, was ich dort bekommen habe, möchte ich auch gerne weitergeben. Ich bin verheiratet und wir haben zwei kleine Mädchen, also so klein sind sie auch nicht mehr. Die kleineren jetzt die erste Kindesjahr angefangen und die grössere die erste Klasse. Also die haben auch immer das volle Programm. Aber es ist auch ein Vorrecht, da dürfen ein Ehemann und ein Familienvater sein. Meine Familie, ich komme aus einer eigentlich auch Pastoren-Missionarsfamilie. Meine Eltern waren Missionare in Kenia, in Afrika für ein paar Jahre, wo mein Vater auch für die Helimission Helikopterpilot war. Die einen oder anderen kennen vermutlich die Helimission. Und wo sie dann wieder in die Schweiz gekommen sind, dann bin ich dann geboren als fünftes und letztes Kind von meinen Eltern. Und sie haben dann einen Hauskreis angefangen, hat sich dann zu einer Gemeinde entwickelt, wo sie dann auch über 20 Jahre lang geleitet haben, meine Eltern, mein Vater als Pastor. Und ich habe das Vorrecht, dass ich so aufwachsen durfte. Also in einem christlichen Elternhaus, in der Gemeinde, ich habe irgendwie jeden Dienst gemacht, wo man in einer Gemeinde machen kann, von Kinderhüte über, damals haben wir noch so die Folien gehabt, oder, bei den Liedtext. Im Lobpreis habe ich auch dienen dürfen. Ich spiele Schlagzeug, auch jetzt in der FEG in Wetzikon spiele ich Schlagzeug und habe dort dann auch schon dürfen predigen. Also habe das so auch mitbekommen. Ich bin extrem dankbar für das Vorrecht, dass ich so dürfen aufwachsen und ja, ein bisschen so zu mir als Hintergrund, als Einstieg und nochmal gesagt, es freut mich, dass ich da sein darf. Matthias hat es auch schon angetönt, ich möchte gerne über die Hoffnung predigen heute Morgen. Ich möchte euch ermutigen, natürlich mich selber auch, aus dem Wort Gottes und ich möchte auch nochmal zum Einstieg kurz beten. Himmlischer Vater, Entschuldigung, ist für euch Schweizerdeutsch gut, weil du hast mir auch noch geschrieben, vielleicht Hochdeutsch. Sollte ich besser Hochdeutsch sprechen? Ist kein Problem. Ich kann auch Hochdeutsch, Ungarisch. Italienisch kann ich leider nicht. Nur Mamma Mia und Pizza und ja. Ist Schweizerdeutsch gut? Okay. Ja, dann bete ich. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir alle heute da sein dürfen. Herr, und es geht nicht um uns heute Morgen, sondern es geht um deinen Namen, weil dein Name ist heilig, so wie Jesus uns gelehrt hat zu beten. Ja, und das bete ich am heutigen Morgen. Dein Name soll geheiligt werden in dieser Gemeinde, über dieser Gemeinde FEG Bülach, über den Gläubigen, Herr, in unserem Leben. Herr, dein Reich kommt. Ich danke dir, dass dein Reich kommt auf die Erde, im sichtbaren Bereich, Jesus Christus, dass du das Reich Gottes auf die Erde bringst. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wille geschieht. Und ich bete, dass dein Wille geschieht. Auf der Erde, so wie im Himmel. Aber dein Wille soll heute Morgen in dieser Gemeinde geschehen. So, Herr, all in jedem einzelnen Leben von den Geschwistern hier, von den Gläubigen, soll dein Wille geschehen. Und ja, Jesus, du hast gesagt, wir sollen beten, dass der Vater uns sein tägliches Brot gibt. Und das bete ich am heutigen Morgen. Bitte gib uns heute dein Brot, dein Wort. Wie Jesus, du hast gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot, vom physischen, von der physischen Nahrung allein, sondern von jedem Wort, das aus deinem Maul hervorkommt. Und so sind wir heute da, hungrig, strecken uns aus nach deinem Wort. Und wir bitten dich, dass du uns gibst. Und dass auch du, Heiliger Geist, wunderbarer Geist Gottes, kommst, uns erfüllen tust, und den heutigen Morgen salben tust, dass du uns Ohren gibst, die hören, Augen, die sehen und ein Herz, das versteht, damit der Samen von deinem Wort auf guten Boden fällt und Frucht bringen tut, dass wir nicht nur dein Wort hören und nachher vergessen, sondern dass wir dein Wort bewahren und können umsetzen und tun und so Frucht bringen und deinem Namen können Ehre geben. Im Namen Jesus. Amen. Jawohl. Ja, ich möchte gerne einsteigen mit ein paar Versen aus dem Römer Kapitel 8. Ich lese die paar Versen vor, wo der Paulus uns schreiben tut. Und zwar auch geht es dort unter anderem eben um die Hoffnung. Und ich möchte gerne mit diesen Versen einsteigen. Ich lese das Wort Gottes aus dem Römer Kapitel 8 von Vers 18 bis 25. Und ich weiss nicht, welche Bibelübersetzung ihr da verwendet. Ich persönlich, ich brauche die Elberfelder, die Übersetzung. Aber schlussendlich spielt es in dem Sinn keine Rolle. Aber leset doch auch mit, wenn ihr den Römer 8 habt können aufschlagen in eurer Übersetzung, die ihr habt. Da heisst es, der Apostel Paulus sagt, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Amen. Ihr kennt sicher die bekannten Verse aus dem 1. Korinther 13, wo der Paulus über die Liebe schreibt, oder das hohe Lied von der Liebe, so kennt man das auch. Und am Schluss sagt er ja, es sind drei Sachen, die bleiben. Glauben, Hoffnung und Liebe. Und oftmals hören wir auch, oder mehrmals hören wir auch Predigten über den Glauben. Und es ist wirklich eine Grundlage. Also ich meine, ohne Glauben wären wir ja alle nicht da, wenn wir nicht den Glauben an Gott und an sein Wort hätten. Aber auch die Liebe, sagt ja der Paulus dort im Korintherbrief, das ist das Grösste von allen drei. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass auch die Hoffnung dort steht. Also auch die Hoffnung ist eines von diesen drei Elementen, die nicht werden vergehen, die einen Ewigkeitswert hat. Und auch aus dem Aspekt heraus möchte ich gerne heute vor allem die Hoffnung betonen. Die Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Weil wir sehen auch hier aus diesen Versen, die ich gelesen habe im Römer Kapitel 8, dass die Hoffnung eben nebst dem Glauben auch ein zentrales Element von unserem christlichen Lebenswandel ist. Wir brauchen die Hoffnung in unserem Alltag. Wir brauchen die Hoffnung für unser Glaubensleben. Der Matthias hat schon wunderbar mir so eine Steilvorlage gegeben zu der Definition von der Hoffnung. Ich habe sie gestern auch gelesen. Es ist wirklich sehr interessant. Also behaltet das Bild unbedingt vor euch, dass das hüpfende Kind, eben, ich habe es ja auch vor mir permanent, habe selber auch ein Kind. Und da musst du dem Kind nur sagen, eben, heute, wenn wir dort und dort sind, und dann gehen wir in die Party und dann kommen wir ein Glas rüber. Und dann ist eben die Hoffnung da. Dann wird gehüpft, dann wird gerufen, gejubelt. Und das ist wirklich ein wunderbares Bild, das wir haben von der Hoffnung. Und das ist auch die Hoffnung, worüber wir heute reden tun, wo wir miteinander möchten anschauen möchten. Wir haben die biblische Definition von der Hoffnung, lesen wir auch hier, gerade im Vers 25. Da heisst es, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Matthias hat es auch schön gesagt, es ist eine freudige Erwartung. Also das Hoffen ist nicht Passives, es ist etwas Aktives. Wenn ich etwas erwarte, dann ist das eine aktive Einstellung, die ich in mir inne. Ich erwarte etwas. Aber nicht etwas Schlechtes, nicht etwas Negatives, sondern eben etwas Gutes, etwas Positives. Wie in einem Glas sehen. Oder da, wo der Paulus sagt, wir erwarten die Erlösung von unserem Körper. Das ist nichts anderes als die Auferstehung. Wir erwarten die Auferstehung. Darum redet man ja auch von der Hoffnung, von der Auferstehung, die wir als Gläubige haben. Aber grundsätzlich, die Hoffnung ist eine freudige Erwartung. Und der Paulus geht da noch weiter. Es hat auch mit Ausharren zu tun. Man wartet mit Ausharren. Jetzt sagst du, ja, aber Moment, das ist ja eine freudige Erwartung. Es sollte etwas Positives sein. Ausharren tut nicht so allzu positiv. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wir werden gerade noch sehen, warum es eben das Ausharren braucht. Auch eine andere, ein bisschen Definition oder ein Zusammenhang, wenn wir die Hoffnung anschauen wollen, gibt uns auch, wenn wir anschauen, was bedeutet eigentlich der Glaube. Und die Bibelstelle kennt ihr sicher aus dem Hebräer 11 im Vers 1, wo die Bibel sagt, was der Glauben überhaupt ist. Und zwar ist ja der Glaube, so heisst dort, Grundlage, das Fundament von dem, was wir hoffen. Aber das ist auch ganz spannend, interessant zu sehen, dass der Glaube mit der Hoffnung sehr eng verknüpft ist. Und natürlich, wir wissen auch, der Glaube ist auch sehr eng mit der Liebe verknüpft. Weil der Glaube funktioniert auch durch die Liebe. Aber jetzt möchten wir die Hoffnung anschauen. Es ist eine Grundlage von der Hoffnung. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil da kommt jetzt der Unterschied zwischen dieser Hoffnung, die man in der Welt hat, die wir aus der Welt kennen. Und dort trifft das dann eben zu, wie das Sprichwort, das werde ich dir heute auch noch mal bringen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. In der Welt stimmt das so. Warum? Weil die Hoffnung der Welt, die hat nicht das Fundament, was wir haben. In der Welt, überlegt euch, ich habe es jetzt nicht rausgesucht, die Bibelstelle, aber ich meinte, in den Sprüchen sagt uns der Salomo, dass eben vor allem bei den Gottlosen, wenn die sterben, dann stirbt auch ihre Hoffnung mit ihnen. Also dann ist fertig. Die Hoffnung in der Welt, wenn wir einfach das irdische, materialistische Sicht haben, dann ist unsere Hoffnung so lange da und lebt, also höchstens so lange, wie wir leben. Und nachher ist es finito. Dann geht es nicht mehr weiter. Und da ist das Sprichwort wirklich wahr, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Weil es ist eine Illusion, sozusagen, weil sie hat nicht das Fundament, das besteht. Aber die biblische Hoffnung, die wir bekommen haben, durch den Glauben, ist das Fundament. Die baut auf dem Fundament. Wir hoffen etwas, das nicht einfach eine Illusion ist, sondern wo Bestand hat, wo real ist. Der Glauben an Jesus Christus, der Glauben an Gottes Wort, man kann das so zusammenfassen. Unser Glaube gründet sich ja auf den Felsen. Es ist ja super, dass ich auf dem Podest oben stehe. Das ist jetzt wie das Fundament, stellt euch vor. Oder? Und das hoffen wir. Das, was da drauf ist, das Fundament, das Wort Gottes, der Felsen. Das ist, auf dem gründet unsere Hoffnung. Und Ich habe es probiert, ein bisschen so zu illustrieren. Die Hoffnung nimmt den Glauben an und setzt es in einen Kontext, einen zeitlichen Kontext. Oder weil der Glauben ist, beruht sich ja auf jetzt. Wir glauben, dass Jesus der Herr ist. Wir glauben, dass er im Fleisch, also als Mensch, gekommen ist auf die Erde. Wir glauben, dass er physisch am Kreuz gestorben ist. Und wir glauben, so wie die Bibel das sagt, dass er noch am dritten Tag auferstanden ist. Und das ist unsere Grundlage vom christlichen Glauben. Und das sind Tatsachen, geschichtliche Tatsachen, historische Tatsachen. Und wir glauben sie, auch wenn wir sie nicht gesehen haben, auch wenn wir nicht tätig gewesen sind. Weil wir haben den Heiligen Geist in uns, der sagt, jawohl, das ist wahr. Er gibt uns ja die Überzeugung, dass das wahr ist. Weil er ist tätig gewesen, wir nicht. Aber der Heilige Geist ist tätig gewesen, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und wo er von den Toten wieder auferstanden ist. Also wir haben diese Züge in uns. Und er gibt uns Zeugnis und sagt, das ist wahr. Und auf dem, das ist unser Glaube. Und dann gibt es noch weitere Aspekte, wo wir glauben, weitere Versprechen von Gott, was die Bibel sagt, wo wir auch jetzt vorhin im Römer 8 gelesen haben. Wir glauben auch, weil Jesus auferstanden ist, werden auch alle Menschen auferstehen. Alle. Ob sie glauben oder nicht. Es kommt ein Tag, wo Jesus alle Menschen wieder auferwecken wird. Nur ist ja der springende Punkt. Die einen werden zum ewigen Leben auferstehen und die anderen werden zum Gericht auferstehen. Jetzt wir, die da sind, die Jesus Christus nachfolgen, wir, die Jesus an seinen Namen glauben, wir haben die Hoffnung in uns, dass wir werden zum ewigen Leben auferstehen. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Aber ihr seht, das ist ja noch nicht passiert. Wir sind immer noch in diesem vergänglichen Körper. Wir sind immer noch in dem, was der Paulus sagt, in dieser Vergänglichkeit drin. Wir sehen das noch nicht, aber wir haben die Hoffnung in uns. Wir gumpen, wir jubeln, weil jemand hat uns gesagt, es gibt ein Glasse. Es gibt eine Auferstehung. Also ich möchte die Auferstehung nicht mit einem Glasse gleich werden, aber einfach, ich wollte das Bild wieder in Erinnerung rufen. Und so sollen wir uns freuen. Hey, es kommt etwas auf uns zu. Es gibt eine Auferstehung für uns Menschen. Und zwar für die Gläubigen gibt es die Auferstehung zum Leben. Wir haben eine Hoffnung von der Herrlichkeit. Stellt euch Jesus vor, wie der Johannes ihn gesehen hat in der Offenbarung 1. Das ist so eine Herrlichkeit. Möchte Gott uns auch geben. Weil wo Jesus ja aus den Toten auferstanden ist, ist sein Körper ein geistlicher Körper geworden. Unvergänglicher Körper. Jesus hat ja seinen Jüngern gesagt, hey, ich bin immer noch Fleisch. Aber er hat kein Blut mehr im Körper, weil es ist ein geistlicher Körper. Aber er hat immer noch, das Wesen, das menschliche Wesen hat Jesus behalten. Stellt euch vor, es gibt einen Mensch, der im Himmel zur Rechten von Gott sitzt. Jesus, unser Messias, unser Erlöser. Und das ist die Hoffnung, die wir haben. Sagen, wow, er ist auferstanden. Wir werden das auch. Wir werden auch die Unvergänglichkeit anlegen. Wir werden auch die Unsterblichkeit überkommen. Wir werden auch die Erlösung von unserem Körper überkommen. Und jetzt, was die Hoffnung macht, ist eigentlich, habe ein anderes Bild. Der Glauben ist wie Kraft. Kraft, die vom Himmel oben runterkommt, ist in unser Herz, die von Gottes Wort in unser Herz hineinkommt, wenn wir es aufnehmen. Und jetzt denkt einmal, oder wie Strom, Kraft. Was ist das Problem bei Strom? Wenn wir Strom produzieren, da jetzt im Physischen, ja, der Strom, der muss Gott in eine Verwendung oder er muss gespeichert werden. Weil sonst ist er in dem Sinn weg. Also man könnte der Hoffnung auch so ein Bild geben. Die Hoffnung ist wie Batterie. Batterie, die die Kraft speichert. Weil unser Leben hat doch eine gewisse Länge. Und es langt nicht, dass wir einfach jetzt nur glauben. Sondern wir müssen ja bis ans Ende glauben. Wir müssen bis ans Ende ausharren. Und wenn alles rosig ist und Sonne scheint, ja, dann vergeht die Zeit recht schnell und ist schön und angenehm. Aber wenn schwierige Situationen kommen, die können dann langwierig sein und die können lange andauern. Und genau dort muss man ja von irgendwo zapfen. Da muss man ja von irgendwo können zehren, können nehmen. Und die Hoffnung ist dann genau wie das Gefäß, wo der Glaube behaltet und sagt, da, nimm von dieser Hoffnung, wo wir sehen, aha, jawohl, ich freue mich auf die Zukunft, ich habe eine freudige Erwartung und ich warte mit Ausharren, weil das Glasse, das kommt, weil die Auferstehung, die kommt, die liegt vor mir. Und nochmal zu dieser Frage zurück, warum brauchen wir die Hoffnung? Das sehen wir auch hier im ersten Vers, da im Vers 18, den ich gelesen habe, wo der Paulus von den Leiden der jetzigen Zeit redet. Also da kommt eben doch wieder das Negative rein, auch wenn wir eine freudige Erwartung haben von dem, was kommt, sagt der Paulus, ja, es gibt Leiden in dieser Zeit, in dem irdischen Leben, wo wir durchgehen müssen. Und wir lesen hier von Leiden, es sind Bedrängnisse, es sind Stürme, es sind Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Und in diesen Versen lesen wir von Nichtigkeit, also Vergänglichkeit. Das ist auch nicht positiv, das ist auch negativ, oder? Schauen wir uns im Spiegel an, jeden Tag. Und vor allem, wenn man älter wird, merkt man, oh Mann, ja, es vergeht. Es vergeht, oder? Und da kann einem die Hoffnung in dem Sinne auch schwinden. Oder Verderben. Kann man das eine Wort dort auch übersetzen? Knechtschaft, unterworfen. Wir sind der Vergänglichkeit unterworfen, der Nichtigkeit, das Verderben und so weiter. Also darum brauchen wir die Hoffnung, weil wenn wir eben auf das schauen, nur was um uns passiert, was mit unserem Körper passiert, ja, dann machen wir nicht durchheben. Sondern wir brauchen etwas, wo wir wissen, hey, das geht weiter. Das geht über die Vergänglichkeit raus. Weil die Auferstehung ist ja dann das, was dann die Vergänglichkeit zunichte macht. Aber wir haben auch unser Leben als Christ, das christliche Leben, das nicht von Leiden verschont ist. Und ich denke, da sage ich auch nichts Neues. Wir haben Satan, den Teufel, der uns angreift, eben weil wir Jesus nachfolgen, weil wir sagen, wir glauben als Wort Gottes, wir wollen Jesus nachfolgen. Ja, und dann kann es sehr gut sein, dass es deinen Nachbarn und meinen Nachbarn besser geht als uns. Weil jetzt vielleicht die eben nicht an Christus glauben, aber du schon. Und dann eben genau darum. Genau darum werden dir Steinwege gelegt. Genau darum rührt man dir Stecken in die Speichen rein, um einfach dein Leben zu erschweren. Angriff vom Feind. Es können auch dämonische Angriffe sein. Es können Krankheiten sein. Angriff vom Feind, der dich einfach sagt, okay, wenn ich schon heute verhindern konnte, dass dein Name ins Buch vom Leben aufgeschrieben wird, dann will ich dein Leben so mies wie möglich machen. Dass du vielleicht am Schluss sogar noch Schiffbruch erleidest, dass du so verbittert wirst, dass du sagst, weißt du was soll mir eigentlich das mit dem ganzen Glauben? Oder? Ja, das ist das Ziel vom Feind, dass wir ganz klar sehen, das Leben als Christ verspricht uns nicht ein problemloses Leben. Aber im Gegensatz zu der Welt haben wir die Hoffnung. Vielleicht die Welt hat es jetzt einfacher, wobei das eben auch nicht mehr, wenn wir in die Welt raus schauen. Aber trotzdem, oder in der Welt probiert man sich so bequem und so angenehm wie möglich einzurichten, aber wir sagen, nein, wir gehen mitten durch. Weil wir haben vielleicht kein einfaches Leben, aber wir haben die Hoffnung in uns. Die Hoffnung, dass es sich eben gelohnt hat, wenn wir einmal eines Tages zurückschauen. Die Hoffnung, dass wir wissen, das ist nicht umsonst gewesen. Paulus sagt auch, ich weiss, wem ich geglaubt habe. Ich weiss es. Und ich weiss, dass der Lohn auf mich wartet. Ich weiss, was auf mich zukommt, dass ich den Siegeskranz wieder empfange. Und dafür sind wir da. Darum sind wir da, weil wir auf den Lohn, auf das Glasse, weil wir auf das hoffen, das werden wir empfangen, den Siegeskranz, das ewige Leben, die Unvergänglichkeit, die Auferstehung, mit Jesus zusammen zu sein, mit ihm können zu herrschen auf dieser Erde, wenn er wieder zurückkommt. Aber das hat zur Folge, dass wir eben doch durch viele Bedrängnisse mühen. Und oftmals hat man so Erlebnisse, wo dann wie die Hoffnung will durchlöchern oder wo der Hoffnung so wie einen Schlag will geben, Enttäuschungen, die man erlebt. Im Persönlichen, vielleicht als Gemeinde, sonst irgendwo als Familie. Oder man ist verzweifelt in einer Not. Und wenn man nicht aufpasst, oder, dann sprost Bitterkeit im Herzen auf und man wird bitter. Und es ist dann auch gefährlich gegen die Hoffnung, weil das tut die Hoffnung wie so irgendwie auslöchern. Oder dann ist die Batterie löcherig. Oder eben die Batterie hat einen Schaden und dann fließt die Kraft irgendwie auch raus. Und das sind wirklich Gefahren, wo wir uns bewusst sein müssen. Wir müssen das erkennen und wir müssen dagegen wirklich bewusst ankommen, weil wir müssen die Hoffnung schützen in uns, weil ohne die Hoffnung mögen wir nicht bis zum Schluss. Ohne die Hoffnung mögen wir nicht bis zum Schluss fröhlich zu warten, also die freudige Erwartung zu haben. Auch bei den Kindern, sie freut sich aufs Klasse und dann passiert irgendetwas und dann ist es schon wieder umgekehrt. Dann sind schon wieder, dann ist alles tragisch, traurig und weil irgendwie das Blüschtierli weggenommen oder Spiele kaputt gegangen oder irgendetwas. Und dann muss man eben, Moment, du kommst ja noch ins Klasse über. Ah ja, genau. Und so auch bei uns, wenn wir in diesen Situationen drin sind, müssen wir wieder nach vorne schauen. Enttäuschung oder auch Nörgelei. Nörgeleien, das ist auch etwas, wo eine Gefahr ist für unsere Hoffnung. Nörgeleien ist so das penetrante, ständige, wie sagt man dem? Ich habe es mir da aufgeschrieben. Äußerung von Unmut. Also die Unzufriedenheit, Unmut, das und das. Also umnörgeln. Und das ist auch ganz gefährlich. Da müssen wir auch auf unsere Worte aufpassen. Oder wenn wir das um uns herum hören, das will auch die Hoffnung, einfach die Kraft aussaugen aus einem. Aussaugen, aber da müssen wir dagegenhalten. Und dann auch ganz wichtig, wenn wir in die Welt rausschauen, wir sehen, dass wirklich das anfängt eintreffen, was Jesus uns gesagt hat. Ich habe mir da Lukas 21 aufgeschrieben. Lesen doch das mal die Heime durch, wo Jesus über die Bedrängnis und Geburtswehe von der Endzeit, also von den letzten Tagen, von dem Zeitalter redet. Und Jesus sagt, es geht so weit, dass die Nationen werden ratlos sein, die Menschen werden fast umkommen aus Phobie, aus Angst, weil was kommt. Weil er sagt, die Kräfte vom Himmel werden erschüttert werden. Also da werden viele Zeichen sein, viele Geburtswehen sein, die eben das nächste Zeitalter ankündigen tun. Der Konflikt zwischen Himmel und Erde sozusagen, der Konflikt, wo Jesus sagt, jetzt nehme ich meine Herrschaft wieder zurück auf die Erde und natürlich der Satan alles probiert, um das eben nicht zu lassen, zustande kommen. Und der Konflikt, wie auch die Welt, will ja Christus nicht, will Jesus nicht, will Gott nicht. Aber Gott sagt, irgendwann ist die Zeit abgelaufen und ich nehme es sowieso, ich komme sowieso. Und das gibt den Konflikt und in dem sind wir mitten drin. Ob wir es wollen oder nicht, wir sind auch in dieser turbulenten Zeit, sind wir da dabei. Wie der Paulus auf dem Schiff auf der Reise nach Rom. Oder? Er hat gesagt, hey, Jungs, ich sehe, es kommt ein Sturm, wir sollten jetzt eigentlich da bleiben. Und der Hauptmann und der Kapitän haben gefunden, nein, das ist schon gut. Und dann sind sie in den Sturm hineingeraten und der Paulus hat gesagt, ja, man hätte ja auf mich hören können. Also der Paulus ist auch unverschuldet in die Bedrängnis hineingekommen, in den Schiffbruch hineingekommen. Und so sind auch wir sind auch mit der Welt unverschuldet, sind wir in die Corona-Krise hineingekommen, unverschuldet sind wir in den Ukraine-Konflikt hineingekommen. Das sind alles Fakten um uns herum, Realitäten. Aber die Hoffnung in uns setzt alle Sachen wieder in die richtige Perspektive. Und eigentlich gibt uns die Hoffnung an die Perspektive, dass wir eben sehen, Moment mal, wir haben da eine irdische Realität, ja, die dürfen wir nicht verleugnen, wir ziehen uns nicht zurück, wir tun nicht den Kopf in den Sand. Also das können wir ja nicht. Denkt daran, weil ihr haut euren Kopf auf den Felsen. Weil wir stehen ja nicht auf Sand. Wir haben unser Haus nicht auf Sand gebaut, sondern auf den Felsen. Also wir können unseren Kopf gar nicht in den Sand stecken. Halleluja. Das heisst, das kann die Welt, aber wir können das nicht. Nein, was machen wir? Wir schauen führen und wir schauen auf. Jesus hat gesagt im Lukas 21, wenn ihr seht, dass die Sachen anfangen eintreffen, und wir sehen zu uns herum, die treffen ein, die schwierigen Zeiten, die schweren Zeiten, dann sollen wir unseren Blick noch aufheben, unsere Köpfe aufheben, weil unsere Erlösung kommt näher. Das Klasse. Es ist wirklich näher. Also es ist ein Paradox. Je schwieriger es wird um uns herum, und die Zeiten werden schwieriger. Das Jahr wird nicht einfacher als das letzte. Das nächste Jahr wird nicht einfacher als das Jahr. Sondern die Geburtswehen, die nehmen zu. Jesus sagt, eben, trotz dieser zunehmenden Schwierigkeiten sollten wir eigentlich die Hoffnung noch mehr aufschüren in uns, weil es ist näher, es kommt immer näher. Und dann ist es wie so, es ist schon bald die letzte Runde, also jetzt aufgeben, aber einfach nicht jetzt. Das ist wirklich sinnlos, jetzt wollen aufzugeben, wenn wir schon Zielgerade vor uns haben. Dann jetzt alles dran zu setzen und für das braucht es eine Hoffnung. Und Hoffnung ist auch wie ein Anker für unsere Seele in diesen stürmischen Zeiten. So heisst es auch im Hebräer Kapitel 6, dass die Hoffnung ein Anker für unsere Seele ist, der ins Innere vom Vorhang, vom Heiligtum hineingeht. Das ist das Allerheiligste. Und das ist auch wieder so ein wunderschönes Bild in der Bibel von der Hoffnung. Wenn es stürmt, oder, dann ist das Schiff hin und her und man hat wie das Gefühl, ich habe Kontrolle nicht mehr. Und dann muss ich den Anker einfach runterlassen. Runterlassen auf den Grund, auf den Felsen. Um einfach wieder mal den Halt zu haben. Auch wenn es stürmt, oder? Das Schiff ist ja immer noch am Hin und Her und Machen und Tun, aber es ist einfach mal, es bewegt sich nicht, es bleibt jetzt einfach mal da. Da kann ich mich wieder ausrichten. Und genau das macht Hoffnung. Die Hoffnung bringt uns wieder zur Ruhe innerlich, unsere Seele. Gibt uns wieder eine Ausrichtung, dass wir wissen, Moment mal, wem folge ich noch? Aha, wo gehe ich durch? Woher bin ich gekommen? Warum mache ich das eigentlich, was ich mache? Jawohl, wegen Glasse. Wegen der Auferstehung. Ich glaube, dass Jesus Christus den Lohn für mich parat hat. Und das brauchen wir, weil eben, da ist es vielleicht noch einfach, wenn man zusammenkommt als Gemeinschaft, ist auch ein Grund, warum wir zusammenkommen als Gemeinschaft, zueinander zu ermutigen, um die Hoffnung ineinander aufzuwecken und zu stärken. Aber im Alltag, in der Schule, im Geschäft, sonst wo wir sind, da brauchen wir die Hoffnung, die uns dann eben wieder hilft, uns auszurichten. Jesus hat gesagt, wir sollen unsere Köpfe aufheben und wir sollen aufblicken. Und wieder, weil unsere Erlösung nahe kommt. Und jetzt komme ich wieder zu dem Sprichwort, wo du gesagt hast, Matthias, am Anfang, die Welt sagt, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und da ist mir auch ein Gedanke gekommen. Auch unsere Hoffnung ist gestorben. Das ist auch ein Fakt. Aber unsere Hoffnung ist auferstanden. Also die Hoffnung der Welt stirbt zuletzt, ja, und die wird sterben und die bleibt tot. Aber deine und meine Hoffnung, sie ist gestorben, jawohl, am Kreuz. Die ist unsere Hoffnung gestorben, weil Jesus Christus ist unsere Hoffnung. An einer anderen Stelle sagt Paulus, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und eben das ist die Hoffnung und das ist das Evangelium, dass Jesus eben nicht im Grab geblieben ist, sondern dass er auferstanden ist. Und darum stirbt unsere Hoffnung eben gar nie mehr. Halleluja. Unsere Hoffnung stirbt nicht mehr. Weil Jesus hat gesagt, einmal bin ich gestorben, ich werde nie mehr sterben in Ewigkeit. So hat er es in der Offenbarung am Johannes gesagt. Er ist sogar der, der die Schlüssel von der Hölle und vom Tod in seiner Hand hat. Also niemand kann eigentlich diese Schwelle durchlaufen, ohne dass er wie an Jesus Christus muss vorbei. Er ist Herr über Leben und über Tod. Und zwar nicht nur über das erste Leben und über den ersten Tod, sondern eben auch über den zweiten Tod. Und das ist unsere Hoffnung. Unser Erlöser ist der, der die Schlüssel von der Hölle und vom Tod in der Hand hat. Das müssen wir uns vorstellen. Die Hoffnung haben wir in uns. Und wenn wir vor ihm stehen, wissen wir kommen nicht zu ihm, um gerichtet zu werden. Also im Sinne von ewigem Leben oder ewiges Verderben. So, wir kommen hin und sagen, Jesus, du bist unser Hirte, Vater, Herr, Gott, du bist unser Vater im Himmel. Jesus, du bist unser Erlöser. Das ist die Hoffnung, die wir in uns tragen und wo Jesus sagt, da gebe ich dir meine Herrlichkeit, da gebe ich dir den verherrlichten Körper, wo nicht nur unser Geist errettet ist, wie jetzt ist unser Geist ja neu, der ist errettet. Unsere Seele schaffen wir. Und unser Körper, ja, der kommt am Schluss. Aber der kommt. Die Hoffnung von der Auferstehung tragen wir in uns. Und eben, wie gesagt, die Welt, ihre Hoffnung ist in einer Illusion. Und da kann man wirklich sagen, die Welt ist ohne Hoffnung. Weil ohne Gott gleich ohne Hoffnung. Wir haben die Hoffnung in uns. Und wenn wir merken, dass wir eben Mühe haben mit dieser Hoffnung, dass wir sie irgendwie nicht mehr sehen, dann möchte ich uns ermutigen, dass wir uns überlegen, okay, auf was baut denn meine Hoffnung? Weil wir haben, oder ich habe es probiert zu erklären am Anfang, unsere Hoffnung ist also die Grundlage von dem, was wir hoffen. Also auf welcher Grundlage baue ich? Wenn ich auf der falschen Grundlage baue, dann wird auch meine Hoffnung nicht stehen bleiben. Muss man sich vielleicht das überlegen, baue ich da auf der falschen Grundlage? Befinde ich mich auf der falschen Grundlage? Wie sieht es mir beim Glauben aus? Oder dann aber auch, wohin schaue ich? Schaue ich in die verkehrte Richtung? Versuche ich den Kopf ins Sand rein und schlage den Kopf am Felsen an? Dass wir auf die Grundlage schauen und dass wir aufschauen auf Jesus. Schau auf Jesus. Im Hebräerbrief sagt Paulus im Kapitel 12, dass wir aufschauen sollen. Wir sollen Jesus anschauen, weil Jesus ist durch so viel Trübsal, durch so viel Bedrängnis, durch so viele Schwierigkeiten, extra wegen uns. Und das heisst dort, damit wir nicht müde werden und ermattet in unseren Seelen. Also das ist das Mittel, um die Hoffnung wieder aufwecken zu lassen in uns, wieder zu stärken. Schau auf Jesus, schau auf sein Wort, lies sein Wort. Und ich, im Zusammenhang mit der Hoffnung, möchte ich auch wirklich ermutigen, der Römerbrief und der Hebräerbrief steht erstaunlich viel über Hoffnung drin. Ist mir jetzt wieder neu aufgefallen. Viel Hoffnung, wo einem wieder stärkt, auch im Hebräerbrief, wo Jesus beleuchtet als unser Hohepriester, als der, der sich für uns einsetzt. FG Bülach, ihr habt eine Vertretung im Himmel, direkt, direkter Draht. Jesus Christus ist vor dem Thron Gottes und setzt sich für die Gemeinde ein. Also das gibt Hoffnung, wenn wir wissen, aha, wir sind nicht allein, wir werden gehört, wir haben Gehör beim Vater im Himmel, weil Jesus ist der Mittler zwischen uns. Er ist der Hirte über dieser Gemeinde. Er ist der, der gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Er ist der, der gesagt hat, ich werde meine Braut bereit machen. Vielleicht sehen wir es mit den natürlichen Augen überhaupt nicht, wir sehen alles Gegenteil. Und dann brauchen wir die Hoffnung, um wieder aufzuschauen und zu sagen, jawohl, das gibt uns die Kraft, zum Weitergehen. Das gibt uns die Kraft, um zu sagen, jawohl, es kommt gut. Das Glasse wird noch kommen. Die Auferstehung kommt. Die verherrlichte Gemeinde, die kommt. Gott wird, Jesus wird das Werk, das er da angefangen hat, vollenden. In welcher Art auch immer, aber er wird seine Gemeinde bauen. Er wird seine Gemeinde zubereiten. Und auch im Römer 15, Vers 4, da heisst es, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und durch die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr biblische Geschichten leset und schaut, anschaut, wo auch Menschen in schwieriger Lage sind. Zum Beispiel ein Josef oder ein David, was die alles durchgemacht haben. Und wenn ihr schaut, vor allem auch bei diesen zwei, sie waren niemals verbittert, sie haben niemals der Enttäuschung Platz gegeben, sozusagen, sondern sie sind immer zu Gott. Also vor allem bei den Psalmen, sie sind ja voll davon. Und das ist auch für uns wieder eine Ermutigung, dass wir wissen, was wir sollen tun, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn es uns schwierig und schlecht geht, dass wir zu Gott rennen, dass wir Zuflucht bei ihm suchen, dass wir die Hoffnung bei ihm suchen und so eben nicht ermattet und nicht bitter werden oder mutlos, sondern wieder Kraft schöpfen. Und zum Schluss möchte ich noch den Vers aus dem Römer 15 lesen, Kapitel 15, Vers 13, und den möchte ich auch als Gebet und als Bekenntnis über uns alle aussprechen. Da sagt der Paulus, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich lese es nochmal, den Vers. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seid in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir an dieser Hoffnung festhalten, dann ist der Heilige Geist da, wo uns die Kraft gibt. Gott ist da, wo uns den Frieden gibt, wo Freude gibt, wo unseren Glauben stärken tut. Also wir haben alles, was wir brauchen. Wir haben sein Wort. Wir haben einander, die Gemeinschaft der Gläubigen. Wir haben den Geist Gottes in uns. Wir haben Jesus, der zur Rechten vom Vater im Himmel ist und sich für uns einsetzt. Und darum möchte ich uns alle ermutigen, haltet fest an dieser Hoffnung, die ihr habt, die ich habe. Die Hoffnung von der Auferstehung, die Hoffnung, dass es gut kommt am Schluss, dass wir werden siegen, dass wir den Siegeskranz bekommen, dass wir werden bei Christus sein, mit Christus herrschen. Egal, wie es jetzt aussieht, wie es morgen aussieht. Und nicht einmal einfach, dass wir in den Himmel gehen und dann ist wie nichts, sondern es geht weiter. Gott hat ein Programm. Gott hat ein Programm, wo er uns mit einbezieht. Weil es heisst, wir sollen herrschen mit Christus. Wir haben einen Auftrag, es wird weitergehen. Darum ist das Leben, das irdische Leben, nicht alles. sondern wir haben Zukunft, wir haben noch mehr, was vor uns liegt. Das Leben ist wichtig, aber es ist nicht alles. Sondern unsere Hoffnung, die geht noch weiter. Sie geht in die Auferstehung hinein, sie geht in den neuen Himmel, in die neue Erde hinein, wo Gott auch für uns parat hat. Also lasst euch ermutigen durch das Wort Gottes. Und ich hoffe, dass euch die Worte auch gesegnet haben und segnet und auch stärken für die kommende Zeit. Und ich möchte gerne noch mal als Abschluss beten und nachher würden wir dann noch mal in den Lobpreis gehen. Vater im Himmel, ich danke dir. Ja, du bist der Gott von unserer Hoffnung. Du bist unser Felsen. Herr, unsere Hoffnung gründet sich auf dem Felsen, auf dem Glauben, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus gestorben ist, auferstanden ist und dass er König über alle Könige ist und Herr über alle Herren und dass er unser Erlöser ist. Und wir glauben, Jesus, an deinen Namen. Wir glauben, Herr, dass du der Messias bist, dass du der Christus bist. Halleluja. Und dass in deinem Namen die Rettung ist und Befreiung. Und dass in deinem Namen Heilung ist, Herr, von Krankheiten. Und dass in deinem Namen Befreiung ist von dämonischen Kräften und Bindungen. Und ich danke dir, Herr, dass du, der auf der Erde gewesen bist, bist umgegangen und hast die Menschen geheilt und befreit, so wie es geschrieben steht, weil du bist gesalbt gewesen von Gott. Und ich danke dir, dass wir die Salbung in uns drin haben, durch den Heiligen Geist, den du uns gegeben hast. Und die Hoffnung hast du uns gegeben. Die Hoffnung von der Auferstehung. Die Hoffnung von der Erlösung von unserem Körper. Die Hoffnung, dass du wiederkommst, Jesus, und deine Gemeinde verherrlichst, deine Gemeinde zu dir nimmst. Und die Hoffnung, dass du die Welt wirst regieren in Gerechtigkeit und in Wahrheit. Und auf das, Herr, wollen wir wieder neu schauen und uns ausrichten. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen stärken tust, die Hoffnung stärkst von allen Geschwistern, die Gläubigen, Herr, und dass du den Glauben von uns stärken tust und dass du uns ermutigst, weiterzugehen, aufzuschauen, vorzuschauen auf dich, Jesus. Weil du bist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. In Jesu mächtigem Namen. Amen.